aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Martin, wie immer, schön bist du da und hast dir Zeit genommen.
Ja, vielen Dank, ich bin gerne gekommen. Und weißt du, was habe ich den letzten Tag gerade mal wieder dran gedacht? Die Sportgala, die geht zwar noch eine Weile, bis die nächste stattfindet im Aargau. Aber der Regierungsrat Alex Hürzeler würde vielleicht gerne mal zurück und sich überlegen, was er da gesagt hat. Und zwar, dass wenn es eine Aargauer Medaille an den Olympischen Spielen oder an den Paralympischen Spielen gäbe, laufe er von Paris heim. Und jetzt können wir mal rechnen. Also müsste er jetzt sogar dreimal laufen?
Ja, mindestens. Nein, dreimal würde ich auch sagen. Dreimal müsste es eigentlich sein, weil wir können darüber diskutieren, ob eine Goldmedaille, die Chiara Leone geholt hat, ob das wirklich dann mit nur einem zurücklaufen, wo Paris quasi schon abgegolten ist. Aber ja, wir haben eigentlich einen kompletten Medaillensatz geholt. Jetzt dank dem, dass da Paralympics gewesen sind in unserem letzten Podcast. Jetzt haben wir über die Olympischen Spiele geredet. Jetzt sind noch, wäre Paralympics dran heute. Und dort haben wir ja eine Silber- und eine Bronzemedaille geholt für den Aargau.
Genau, und eine von den beiden Frauen, die für das gesorgt hat, ist heute bei uns.
Genau, und zwar ist das Dilaria Renkli. Sie ist 24, kommt aus Hotwil und ist Rollstuhl-Badmintonspielerin. Und sie ist die allererste Schweizerin überhaupt, die eine Medaille geholt hat im Badmintonsport an Olympischen oder Paralympischen Spielen. Und mit ihr, wenn wir über die Paralympischen Spiele reden, über ihre Erfahrungen dort, aber auch über ihren sonstigen Werdegang in ihrer Karriere. Darum freut es uns ganz besonders, dass sie Zeit gefunden hat, und heute bei uns im Podcast ist ganz herzlich willkommen, Ilaria.
Hallo zusammen, merci vielmals, dass ich da bin.
Hey, ja, wir fangen mit Olympia, mit den Paralympics. wie klingt das für dich? Du bist die erste Schweizerin, die eine Badminton-Medaille gönnt überhaupt.
Ja, das ist schon recht unglaublich. Und ich habe das eigentlich vorher gar nicht gewusst. Das war mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, weil ich auch wie nicht, ich habe nicht damit gerechnet, um eine Medaille zu spielen, vor allem nicht im Einzel. Und das ist dann erst nachher, haben sie mich darauf angesprochen beim Interview und dann, erst dann habe ich das, glaube ich, so ein bisschen realisiert. Ja, es ist unglaublich.
Mit ein bisschen Abstand kannst du schon einordnen, ein bisschen, weißt, was du an diesen Paralympics alles geleistet hast. Du bist auch im Doppel, für die, die es vielleicht nicht so eng verfolgt haben, bist du noch Vierter geworden, im Einzel hat es Bronze gelangt, mit dieser schon eben historischen Medaille. Kannst du das schon ein bisschen einordnen, was du dort alles geschafft hast?
Nein, es ist eigentlich noch schwierig. Also es kommt langsam immer ein bisschen mehr, aber manchmal auf der Straße, wenn wir Leute so vom Dorf gratulieren, dann denke ich manchmal, ich habe gerade gar nicht Geburtstag und nachher merke ich erst, ah ja, ich habe ja noch die Medaille gewonnen. Also es ist schon noch, ja, es, jetzt noch dies noch und immer ein bisschen mehr, aber ja, so ganz 100% verdaut habe ich es noch nicht.
Was sind so die, weißt du, die überraschendsten oder speziellsten Rückmeldungen, Feedbacks, vielleicht auch von Sachen, wo du gar nicht damit gerechnet hast, dass da allenfalls etwas kommt?
Also ich glaube, was unherzig ist, ich werde noch so einen Empfang haben im Dorf. Und ja, einfach so generell von den Leuten vom Dorf ist unherzig. Sie haben ein riesiges Plakat vor dem Hauseingang aufgehängt, das ist ein Leintuch. So mit herzlichen Gratulationen, wir sind unglaublich stolz auf dich. Das ist sehr herzig und sie haben an jedem Dorfeingang, wir haben quasi so drei Dorfeingänge, an jedem vom Dorfeingang hängt so ein Plakat mit Gratulationen. Ja, das ist schon, das ist sehr herzig gewesen, als ich das dann das erste Mal gesehen habe, als ich so ins Dorf hineingefahren bin. Ich glaube, ich bin ein paar Mal einfach daran vorbeigefahren, weil ich habe mich nicht so geachtet und dann plötzlich habe ich das gesehen und das ist sehr, sehr herzig gewesen.
Es muss ja das ganze Erlebnis, Paralympische Spiele in Paris, riesig sein, wie man gehört hat. Oder es ist so nach Corona so die ersten wieder grossen Wettkämpfe mit vielen Zuschauern. Das muss ja in Paris auch sehr viel gehabt. Wie war es bei euch? War die Halle immer voll gewesen, viele Leute, gute Stimmung? Wie hast du das doch alles erlebt?
Ja, also die Halle ist wirklich eigentlich fast immer ausverkauft gewesen. Und das ist schon unglaublich, weil wir haben das normalerweise nicht so im Badminton. Also wir haben nicht so, auch ein internationales Turnier, nicht so viele Zuschauer. Und das jetzt plötzlich mal zu haben. Und dann auch, die Franzosen haben wirklich extreme Stimmung gemacht. Ich hatte auch ein paar aus der Familie, gehabt, die gekommen sind. Und auch ein paar Freundinnen und Freunde, die gekommen sind, zuschauen und ein bisschen anführen. Aber auch die Franzosen haben für Europa extrem Stimmung gemacht. Es ist beim Badminton ein bisschen so Europa gegen Asien. Weil das ja dann einfach sehr, sehr stark sind bei uns und ein bisschen dominieren. Und dann ist eigentlich jeder Europäer, der reingekommen ist, er hat nicht mal den französischen Pass haben, ist gleich extrem gefeiert worden. Und richtig toll.
Jetzt, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen auf die Wettkämpfe zurückschauen. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, immer geschaut habe, wenn du im Einsatz warst, habe ich das Gefühl, du bist gefühlt die ganze Zeit im Einsatz gewesen, irgendwie morgen doppelt, oben einzeln und dann weiter und so. Also weißt, kannst du mal ein bisschen sagen, wie hast du die Tage erlebt? Weil eben von außen gesehen habe ich das Gefühl, die sind extrem voll. Ich weiß aber nicht, ob das bei euch immer so ist oder ja, wie ist das so gewesen für dich?
Ja, es war sehr ein toughes Programm. Normalerweise ist unser Turnier 1 bis 2 Tage länger. Und durch das hat man halt weniger Spiel an einem Tag, weil es so ein bisschen gestaffelter ist. Dann hat man vielleicht auch mal einen Tag Pause, je nachdem. Bei mir war es so, ich bin im Einzel gerade in eine Vierergruppe gekommen, in die einzige Vierergruppe in meiner Kategorie für Gruppenspiele und hatte durch das eigentlich schon mal 1 Spiel mehr gehabt als alle anderen. Also dann die 3 Spiele eigentlich gehabt. Und wir haben ja eigentlich jeden Tag habe ich fast 3 Spiele gehabt, durchs Doppel und das Einzel halt. Und das war wirklich sehr, sehr tough gewesen. Das bin ich sonst normalerweise nicht gewöhnt. Normalerweise spiele ich 2 Spiele am Tag, meistens 1 Doppel, 1 Einzel. Und dann gerade halt die Spiele, wo es nachher eng wird, das sagen wir so Viertelfinal, Halbfinal, die spielt man eigentlich fast nie am gleichen Tag, dass man sich eben nochmal voll kann fokussieren. Und bei uns war es wirklich so gewesen, ich habe am Morgen, glaube noch das Viertelfinal gespielt und habe dann noch nicht genau gewusst, gegen wer ich irgendwie 3 Stunden später wird das Halbfinal spielen, weil dann ist es zuerst noch die Auslosung gewesen. Dann lösen sie aus, gegen wer man muss spielen, dann erfahrt man das, man kann dabei sein bei dieser Auslosung. Und ja, nachher geht es eigentlich direkt weiter als Halbfinalspiel. Man hat nicht so viel Vorbereitungszeit. Den Trainer haben wir sehr viel abgenommen und ja, sind so ein bisschen das Essen organisieren, dass ich wirklich Zeit habe, um mich regenerieren zwischen den Spielen, ein bisschen runterfahren. Ich habe es dann amigs geschafft, so einen kurzen Powernap zu machen, weil das einfach noch hilft, so ein bisschen für die Regeneration, weil man mich runterfahren und dann nochmal neu starten. Weil man wie egal, wie das vorherige Spiel ja, abgelaufen ist, man muss wieder ja, die bestmögliche Leistung bringen. Und das sind sicher so ein bisschen die Herausforderungen. Es war sehr, sehr tough gewesen. Und gerade am Sonntagmorgen habe ich es schon gemerkt. Wir waren am Samstag vor irgendwie 13 Stunden in der Halle gewesen, nonstop nicht können zurück ins Village, sind dann spät zu oben zurückgekommen, haben noch etwas gegessen. Und es war dann schon tough gewesen, am Morgen wieder aufzustehen und zu wissen, okay, jetzt habe ich noch 3 Spiele, 3 wichtige Spiele, jetzt muss ich nochmal alles geben. Ja.
Aber das hört man dann auch oft, dann steht gleichzeitig vielleicht auch eine Art Flow, wie es läuft. Also man hat gehört, auch von dir, ja, hast du wahrscheinlich dein mit beste Badminton können abrufen während der ganzen Zeit von diesen Wettkämpfen, die du je gespielt hast. Also hast du das auch selber gespürt? Du kommst, es läuft einfach wunderbar.
Ja, das stimmt. Also ich habe wirklich, wenn ich so zurückblicke, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das irgendwie möglich ist. Auch weil ich gewusst habe, dass so viele Gegnerinnen vor mir sind, die ich vorher noch nie geschlagen habe. Und dann habe ich wirklich einfach mein bestes Badminton können zeigen, das ich je gespielt habe. Also ich habe in den Trainings noch nie so gut gespielt wie an diesem Turnier. Und das ist sicher eine grosse Hilfe gewesen, um in diesem Flow reinzukommen und auch drinnen zu bleiben. Und ich habe eigentlich gar nicht gross realisiert, spiele ich jetzt schon im Halbfinale, spiele ich im Viertelfinale, ist es Gruppe, weil ich auch in der Gruppe schon harte Match hatte. Es war einfach so gewesen, Spiel um Spiel, Freude haben, Spass haben, alles geben. Und dann erst so im Einzel und auch im Doppel, wo es dann nachher um das Bronzespiel gegangen ist, erst dort habe ich dann so ein bisschen realisiert, okay, jetzt geht's und die Medaille.
Hast du selber eine Erklärung, warum, ja, man kann wahrscheinlich fast sagen, eine Leistungsexplosion erlebt hast, rückblickend, oder ist auch das schwierig, um irgendwie zu erklären?
Also wir haben sicher mit den Trainern drauf gepiekt, auf das Turnier, und haben sicher gesagt, ja, wir gehen alles in das Turnier. Wir hatten vorher noch ein Level-1-Turnier gehabt. Das war bei uns auch ein recht hohes Turnier. Das war etwa so einen Monat vorher gewesen. Und dort ist es mir nicht ganz so gut gelaufen. Und der Trainer hat dann gesagt, es kommt gut, du musst jetzt noch nicht bereit sein, erst in 4 Wochen. Und ja, ich glaube, es hat sicher geholfen, dass wir gepiekt haben, aber auch die Stimmung einfach in der Halle, die so unglaublich war. Und ich glaube auch, so ein bisschen, dass die Familie und Freunde noch da waren, zum Anführen. Ich glaube einfach auch, das ganze Erlebnis mit der Öffnungsfeier und allem, das hat einem nochmal so einen richtigen Energieschub gegeben, so nochmal so wie das Letzte und alles, was man kann, aus einem rausholen.
Jetzt ist es also so, dass die Paralympics sicher der grösste Wettkampf sind, den du bis jetzt gemacht hast, und da wird es rundherum, stelle ich mir vor, also bezüglich Medieninteressen, Zuschauermenge und so, wahrscheinlich auch Feedbacks, die von daheim kommen, ist wahrscheinlich nie so gross wie dann, und trotzdem schaffst du dann deine beste Leistung abzurufen und irgendwie über so lange auch mega konzentriert zu bleiben. Wie hast du das gemacht? Also, weißt du, ist das etwas, wo du dich auch bewusst auf das vorbereitet hast, weil du gewusst hast, dass es kommt? Oder wie geht man mit dem um, dass plötzlich das Rundum eigentlich viel, viel grösser ist, als man sich das gewöhnt ist im Normalfall?
Ja, also man hat sich sicher ein bisschen darauf vorbereitet, auch so ein bisschen mit der Sportpsychologie, einfach darauf, okay, es werden sehr viele Leute dort sein, es sind Spiele, die parallel laufen, das bedeutet, es gibt auch mal einen Jubelschrei und eine Explosion von der Halle, für, nicht für dich, sondern für Gegner, aber auch für die, die gerade nebendran spielen auf dem Feld. Und das hat sich ein bisschen bedeutet, ja, du probierst einfach möglichst in deinem Flow innen zu bleiben. Bei uns ist es so, dass Trainer dürfen während dem Spiel coachen. Also sobald der Shuttle am Boden ist, dürfen sie dir einen Input geben. Und an dem haben wir sicher auch geschafft, dass ich so wie fähig bin, zwischendrin die Inputs von ihnen aufzunehmen und dass wir so ein bisschen wie, obwohl ich Einzelspiele dort, dass wir so wirklich als Team dort sind, dass sie mir können Inputs geben können. Und das hat wirklich geholfen, dass ich gewusst habe, wir sind ein Team dort. Auch wenn ich allein auf dem Feld stehe, sie sind wie hinten dran, egal was rundherum ist. Und dann habe ich versucht, dass ein bisschen auszublenden während dem Spiel, dass so viele Leute dort sind und auch so ein bisschen versuchen auszublenden, um was es da eigentlich geht. Aber wenn man so in die Halle reingefahren ist, hat man schon gemerkt, okay, das ist schon nochmal ganz eine andere Liga als sonst. Wir haben auch spezielle Shuttle gehabt. Jeder einzelne Shuttle ist so angeschrieben gewesen mit Paris 2024. Er hat auch eine andere Farbe gehabt als normalerweise. Es war noch so ein pink Shuttle gewesen. Also man ist eigentlich schon, wenn man sich bewusst gewesen ist, jedes Mal, wenn man einen Shuttle genommen hat oder einen Shuttle ist gewechselt, hat man gewusst, okay, ja, es ist schon eine andere Liga und schon viel grösser als sonst.
Michel Andres hat uns erzählt, was sie da war, vom Leben im olympischen Dorf mit 24 Stunden Restaurant, Coiffeur, weiss ich was, Apotheke. Ist das bei euch auch so gewesen? Also hast du auch quasi eine eigene, in einer Stadt, in der Stadt gewohnt?
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe das ja vorher noch nie erlebt, habe es auch so ein bisschen aus den Erzählungen erfahren. Und es ist dann schon nochmal etwas anderes, wenn man wirklich in diesem Village innen ist. Das ist wirklich eine eigene Stadt mit Coiffeur, was hat. Das hat eine Wäscherei, mehrere Wäschereien. Die Essenshalle, die hat mich eigentlich am meisten begeistert, weil da einfach 4'000 Athleten aufs Mal können miteinander essen können. Und eigentlich zu jeder Tag- und Nachtzeit eigentlich. Also du kannst nachts um 12 Uhr einen Burger essen, wenn du das willst. Das hat wirklich alles. Und ja, die Stimmung ist wirklich unglaublich in diesem Dorf. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Schöne daran, weil normalerweise sind wir immer so ein bisschen in unserer Badminton-Community, an den Turnieren auch, wir haben nicht gross mit anderen Kontakt und die kennt man dann halt. Und dann im Village selber sind so viele andere Athleten, so von verschiedenen Sportarten, wo man vielleicht auch mal kurz mit ihnen redet und so fragt, ja, was machst du so für eine Sportart? Und das ist das, wo unglaublich ist. Also das Village ist wirklich... Es war auch schön gelegen an der Seine. Wir waren nicht ganz im gleichen Haus wie die Olympischen. Also wir waren ein bisschen weiter unten, direkt an der Seine. Sie waren in eines der oberen Gebäude. Aber es war exakt das Gleiche. Also wir hatten auch eine Post. Alles, was das Olympische Dorf weg hatte, haben wir auch.
Du hast gerade gesagt, vorher warst du immer ein bisschen in der Badminton-Bubble unterwegs, jetzt mit der Schweizer Delegation. Ja, ganz divers, ganz verschiedene Sportarten. Auch das war wahrscheinlich ein Erlebnis. Du hast vorher dein Programm erzählt, wahrscheinlich viel anderes geschaut, hast aber leider wahrscheinlich nicht können.
Ja, nein, das war schade. Wir sind halt gerade die, die als erstes gestartet sind. Durch das haben wir gerade unsere ganze Spiel gehabt. Und nachher sind wir eigentlich recht schnell schon wieder abgereist. Das heisst, ich habe es ein bisschen verfolgt. Wir sehen, die Leute am Oben noch das Rennen hatten und wir schon fertig waren. Haben wir so im Haus selber haben wir so einen Fernseher gehabt, so ein Lounge, wo dann einfach die Schweizer Delegation alle zusammen vor dem Fernseher gehockt sind und dann so ein bisschen zum Beispiel die Leichtathleten angeführt haben. Und das war schon ein sehr tolles Erlebnis gewesen. Einfach so miteinander oder auch mal miteinander essen. Und es hat amigs, wenn jemand eine Medaille gewonnen hat, sind die Schweizerinnen im Dorf, haben einen so empfangen mit Glockenläuten. Und dort haben wir dann auch den einen oder anderen Athlet getroffen und hat gerade mitbekommen, was er für eine Medaille gewonnen hat. Und der Zusammenhalt war sehr, sehr gut gewesen. Für das es wirklich Athleten dabei gehabt, die neu dabei waren, noch nie an den Paralympics waren. Und dann ja, so super Athleten wie zum Beispiel Marcel Hug oder Katrin, die ja, auf Top-Niveau sind.
Ich würde gerne mal gleich noch ein bisschen zu dem Medaillenspiel zurück, weil was ich noch spannend gefunden habe, ist ja, dass, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, ist ja zuerst im Doppel das Bronzespiel gewesen. Und dort haben wir ja Medaillen dann eigentlich ganz, ganz knapp verpasst. Und du hast aber nachher gewusst, okay, jetzt kommt noch das Einzelne. Dann habe ich mich gefragt, weißt du, wie schwierig ist das gewesen, denn der Fokus, ich meine, man ist ja dann auch mega enttäuscht, vor allem im Team, wenn man irgendwie die Medaille dann so knapp verpasst. Und du weißt aber, du musst noch einmal. Und du hast aber dann nur die Chance auf die Medaille, dann ist ja irgendwo immer noch cool. Aber gleich so, weißt du, wie hat man den Switch hergebracht, dass man, das ist ja relativ kurz nacheinander gewesen. Du hast ja auch nicht ewig viel Zeit gehabt zwischen denen. Wie hast du das gemacht gehabt?
Ja, genau. Also, am Sonntag oben haben wir das Spiel gehabt um Bronze. Und wir haben schon mal gegen sie gespielt an den Paralympics und haben dort einen Dreisetter gehabt und haben gewusst, das ist knapp, es ist möglich, aber wir haben sie vorher wirklich noch nie geschlagen und sie sind sehr ein eingespieltes Team gewesen. Und dann nachher haben wir gedacht, ja, wir gehen wirklich all in, gehen alles. Und ich bin auch so gewesen, ich habe nicht daran gedacht, dass ich am nächsten Tag noch ein Spiel habe, weil ich habe wirklich alles geben für das Doppel und habe gedacht, mein Körper versucht sich dann schon noch zu regenerieren über die Nacht und habe versucht, wirklich alles in das Doppel zu geben. Und es war wirklich schwierig gewesen, gerade auch, weil wir im zweiten Satz noch voraus waren und dann abgegeben haben. Und ich gewusst habe, es ist für Cynthia, meine Doppelpartnerin, so ein bisschen die letzte Chance, eine Medaille zu bekommen. Bin ich schon sehr enttäuscht gewesen. Und ich bin nachher auch relativ schnell zurück ins Village, habe nicht noch grosse Zeit mit der Familie oder so noch draußen verbracht, sondern ich bin direkt zurück, einfach um sich ein bisschen verarbeiten, habe mit den Trainern darüber geredet gehabt. Und wir haben dann einfach gesagt, jetzt gibst du morgen einfach nochmal alles. Und dann bin ich ins Bett, habe geschlafen und dann am nächsten Tag jetzt einfach gedacht, ja, ich kann eigentlich wirklich nicht mehr so mögen, körperlich nicht, mental bin ich auch recht durch gewesen. Und dann habe ich einfach gedacht, jetzt gibst du einfach nochmal alles, hast Freude. Und wie wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen, dass du, ja, wenn es nicht lange, dann hat es nicht gelangt, dann hat sie besser gespielt, aber du hast einfach persönlich alles gegeben.
Jetzt habe ich gesehen, das Resultat im Bronzespiel im Einzel ist dann auf dem Papier zumindest relativ deutlich gewesen. Das war 21-13, 21-14 gewesen. Aber ich stelle mir vor, wo es dann so richtig Ende gegangen ist und du gemerkt hast, hey, das könnte jetzt wirklich hinhauen, ist mir da gleich noch ein bisschen nervös geworden, denn, obwohl man ja eigentlich einen relativ beruhigenden Vorsprung gehabt hat.
Ja, als ich es nachher so auf dem Papier angeschaut habe, habe ich jetzt gedacht, es ist jetzt nicht mega deutlich, aber ich hatte schon einen Vorsprung gehabt, aber im Spiel selber ist mir das nicht so ganz bewusst gewesen. Ich habe einfach wirklich Punkt um Punkt gespielt und ich habe schon gemerkt, wenn ich ein bisschen zu kurz werde, wenn ich nicht die volle Länge ausnütze, wenn ich nicht wirklich alles gebe, dann kommt sie gleich noch an. Und habe ich gemerkt, sie kämpft auch, sie will es wirklich. Und sie hat dann noch die Erfahrung vom letzten Mal, weil sie das letzte Mal Bronze gewonnen hat und darum ist es für mich eigentlich auch nach dem ersten Satz nicht so ganz klar gewesen, sondern ich habe einfach gedacht, jetzt gehst du einfach nochmal weiter alles, Vollgas und Punkt um Punkt. Und es ist mir dann eigentlich erst bei 2014 oder so, ist mir dann erst bewusst worden, okay, jetzt hast du noch einen Punkt und nachher hast du die Bronzemedaille. Und ich glaube, es ist recht gut gewesen, ist das erst dann in dem Moment so gekommen, weil sonst wäre ich, glaube ich, noch nervöser gewesen. Und ja, nachher der B20 hat sie dann am Schluss, es war recht ein langer Ballwechsel noch, hat sie dann rausgespielt. Und ich glaube, wir haben es in einem Video gesehen, ich bin recht emotional, aber auch ein bisschen verwirrt. Das ist so wie eine Mischung zwischen extremer Freude, Erleichterung und auch so ein bisschen verwirrt bin ich auch, glaube ich, gewesen, weil es einfach so unglaublich war, dass sie jetzt gerade die Medaille gewonnen haben. Das sind so alle Emotionen aufs Mal auf einem eingedrungen eigentlich.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wie ist der Moment, wo du den Matchball verwertet hast? Aber das hast du schon sehr, sehr schön beschrieben. Was ist dort denn nachher, beispielsweise als nächstes gekommen? Geht man da irgendwie zum Team, zur Familie? Oder was passiert dort? Oder ist man dann auch vielleicht einmal froh, einfach mal schnell ein bisschen Ruhe zu haben? Oder was ist bei dir da los gewesen, eigentlich quasi nach dem letzten Spiel den Olympischen Paralympics?
Nachher ist man gerade so durch die Mixzone gegangen. Das ist auch etwas, was wir sonst nicht haben oder was ich nicht gekannt habe, wo man dann gerade Interviews gibt mit Radio, Fernsehen. Und das ist schon noch speziell, weil es ist gerade ein Live-Interview gewesen. Und direkt so nach dem Match haben wir wirklich fast kein Wort, weil der Kopf ist fast einfach leer, weil es gleich sehr taktisch war, das Spiel. Und wenn sie dann so fragen, wie das Spiel war, ist noch schwierig zu sagen, weil die Emotionen einfach davor sind. Aber ich glaube, das ist auch schön und das darf auch so sein. Und nachher ist es bei uns so, dass wir, wenn man Medaille gewonnen hat, hat man direkt einen Doping-Test. Das bedeutet, ich kann nachher nicht direkt zur Familie, sondern habe dann zuerst noch eine Doping-Kontrolle gehabt, einfach für alle, die eine Medaille geholt haben. Und nachher bin ich dann aber, wo das durch war, bin ich dann zur Familie und dann mit dem Trainer. Die sind auch, mit ihnen habe ich dann auch ein bisschen geredet, die sind auch recht durch gewesen von diesem ganzen Spiel, emotional. Aber wir haben einfach auch Freude gehabt und haben uns ein bisschen zusammen feiern, ja.
Sehr schön. Hey, mit dieser quasi Beschreibung würde ich wie gerne so ein bisschen das Thema Paralympics so ein bisschen abschliessen an dieser Stelle und gerne noch ein bisschen auf deine Karriere eingehen, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Vielleicht haben wir da ganz vorne anfangen. Vielleicht einfach als erstes mal überhaupt frage, wie oder wieso bist du beim Rollstuhl-Badminton gelandet?
Also es war eigentlich so, in der Reha habe ich als erstes ein bisschen Schwimmen ausprobiert. Oder das ist einfach das Erste, was gegangen ist, weil man halt im Wasser durch die Schwerkraft, die wirklich weg ist, hat man in dem Sinn kein Gewicht, man kann sich wie frei bewegen. Das ist so ein bisschen das Erste, was ich gemacht habe. Bin dann auch mit der Nora noch ein bisschen schwimmen. Natürlich nicht auf dem Niveau, sondern einfach so ein bisschen. Und habe dann aber in der Reha auch noch das Rollstuhl-Badminton ausprobiert. Damals noch mit der Karin, sie ist ja auch vom Aargau und Sportlerin gewesen damals. Und sie steht gerade voll in ihrer Karriere halt noch gewesen, mit meiner Doppelpartnerin. Und sie haben sich dann vorbereitet auf Tokio. Und dann hat sie gemeint, hey, kommst doch mal vorbei. Im Aargau, in Birhard trainieren wir. Und weil ich dort zugewohnt habe, hat sich das super ergeben. Einfach weil es nahe war und doch auch ein paar junge Athleten hatte, da bin ich ein bisschen dort das Badminton ausprobieren. Und ja, ich hatte am Anfang wirklich nicht wirklich das Ballgefühl gehabt. Es war sehr schwierig. Es hat ein paar von meinen Teamkollegen, die vorher schon mal Badminton gespielt haben oder einen Ballsportart. Und das merkt man schon. Das merkt man auch jetzt, wenn neue Spieler dazukommen. Die haben schon einen grossen Vorteil, weil sie auch das Ballgefühl so ein bisschen haben. Aber gleich hat es mir extrem gefallen, so die taktischen Elemente, aber gleich körperlich ist es auch extrem anspruchsvoll, weil wir sehr viele Stop-and-Goes haben. Wir fahren vorwärts, rückwärts, lehnen extrem raus aus dem Rollstuhl. Also man braucht auch Rumpfkraft, die mir sehr gut gefallen hat. Und einfach auch so ein bisschen der Ehrgeiz, der mich dann gepackt hat, ich möchte das auch können. Und ich habe gesehen, wie gut die anderen vom Kader schon gespielt haben und gedacht, oh, ich würde auch gerne so gut spielen wie sie. Und dann habe ich so den Ehrgeiz gepackt und dann habe ich angefangen mit dem Badminton. Und bin dann auch so ein bisschen, ja, die Rolle so ein bisschen übernommen vom Sparringpartner vom Damen-Doppel damals, von der Karin und der Cynthia. Und bin dort so ein bisschen als Sparringpartner für sie gewesen, für ihre Vorbereitung für Tokio. Genau.
Du hast vorher gerade von der Reha geredet. Wir müssen vielleicht für die, die zuhören, ja auch noch kurz einen Schritt weiter zurück. Wie ist es zu dieser Reha gekommen? Du hast keinen Unfall gehabt, wenn ich richtig informiert bin, bei dir bei einer Operation am Rücken. Etwas nicht so gegangen, wie es erzählen.
Ja, genau, es hat eine Komplikation gegeben und hat dann eine Einblutung gegeben im Rücken und durch das sind Nerven abgedrückt worden, wo wir eine Lähmung gemacht haben im Bein. Und dort hatte ich nachher meine erste Reha gehabt, damals noch in Rheinfelden und nachher in Nottwil. Und Nottwil ist halt so ein bisschen der Stützpunkt für auch Sport und bin dann dort dazu gekommen zum Badminton, weil Karin ist dort auch noch, schafft dort auch. Und hat mich dann dort quasi so eingeführt in die verschiedenen Sportarten und ich habe eigentlich nur Badminton ausprobiert und Schwimmen und mich dann schlussendlich fürs Badminton entschieden.
Wie schnell ist für dich klar gewesen, dass das Sport weiterhin einen wichtigen Teil selbst spielen, auch wenn die Voraussetzungen andere sind als vorher? Du hast ja, glaube ich, geturnt, bevor das mit der Operation war.
Ja, also Sport war schon immer ein mega grosser Teil von meinem Leben gewesen und ich habe es auch gerne gemacht. Und das ist schon das Schwierigste, was halt in dem Moment zuerst nicht mehr gegangen ist, so ein bisschen die körperliche Anstrengung und so ein bisschen den Körper wieder zu spüren und so ein bisschen ans Limit gehen vom Körper durch den Sport auch. Und das ist dann schon das gewesen, was sehr schnell wieder gekommen ist durchs Badminton, weil man halt dann auch mal wieder einen Muskelkater gespürt hat. Man hat Blutern gehabt, die Hände vom vielen Fahren und das hat mir einfach unglaublich viel Spass gemacht. Und dann war für mich eigentlich klar gewesen, mal das Badminton, das gefällt mir. Und ich würde es, ja, ohne Sport hätte ich es mir wirklich gar nicht vorstellen können.
Jetzt gibt es auch oft Geschichten mit ähnlichen Fällen, wo es dann heisst, der Sport hat mich auch ein Stück weit durch die schwierige Situation dann auch durchgedreht. Ich meine, es ist ein rechter Einschnitt in das Leben. Ist dir das auch so ergangen oder hast du auch andere Wege gehabt, um dich mit dieser neuen Situation zu arrangieren, aber auch zu finden und wieder neue Ziele können, sich zu setzen?
Ja, es war sicher auch sehr wertvoll gewesen, die Familie und die Freunde, die immer für mich da waren und ja, die eigentlich wirklich mehr den Rücken freigehalten haben, aber die sehr unterstützend waren. Das war sicher ein grosser Aspekt gewesen. Aber wie du sagst, der Sport hat sehr, sehr eine grosse Rolle gespielt. Und auch der Austausch mit anderen, die vielleicht den Unfall schon früher gehabt haben, so ein bisschen die Erfahrungen auszutauschen, auch im Sport, aber nachher vor allem halt selber den Sport zu machen, mich körperlich wieder so zu fühlen und ja, dass es dann in den Leistungssport reingeht, habe ich am Anfang noch nicht gewusst. Aber es hat mir einfach so viel Freude gemacht, dass ich gedacht habe, mal, es ist so lässig und ich habe so viel Freude daran. Ich würde es gerne noch intensiver machen, noch intensiver. Und dann sind wir schlussendlich dann beim Vollzeitsportler gelandet. Ja.
Jetzt müssen wir es erklären. Wenn du sagst, du fährst die Sportart neu, ja, du hast kein Ballgefühl. Das heisst, du hast das noch nie gemacht vorher. Wenn ich euch zugeschaut habe in Paris, habe ich gefunden, was ich krass gefunden habe, wie viel das eigentlich das Fahren und dann wieder schlagen, also weißt, wie das koordinativ, wie viel da miteinander zusammenhängt. Habe ich mich gefragt, wenn man jetzt die Sportart anfängt, mit was fange ich an? Fange ich an mit Rollstuhlhandling oder fange ich an mit Badminton-Technik oder macht man das irgendwie parallel oder wie muss ich mir das vorstellen, wie man Rollstuhl-Badminton lehrt?
Also es läuft schon sehr viel parallel, was vielleicht viele Leute noch denken ist, wenn ich ja im Alltag einen Rollstuhl fahre, dann kann ich ja auch ohne Probleme im Rollstuhl bedienen, quasi im Badminton, aber es ist schon mal etwas ganz anderes, weil wir gerade gleichzeitig gleich viel vorwärts und rückwärts fahren und mit dem Alltagsstuhl fahre ich eigentlich fast nicht rückwärts. Er hat auch viel eine grössere Neigung von den Rädern, durch das ist er extrem dreifreudig. Und wir haben hinten wie noch ein drittes oder am gewisse haben noch ein viertes Rad, dass du wirklich viel kannst hinten liegen. Und am Anfang ist es wirklich so, dass, sagen wir jetzt mal, Teamkollegen oder Trainer spielen einfach nur zu, um mal ein bisschen das Ballgefühl zu entwickeln. Also so war es bei mir gewesen. Die schon eins haben, die können diesen Punkt wie überspringen, dass du einfach mal ein paar Schläge darfst machen. Und ich hatte dann nachher, Corona ist nachher gekommen und weil ich noch in keinem Kader war, habe ich noch nicht dürfen wieder in die Halle trainieren. Und dann habe ich einfach mit einem Bällchen daheim mit dem Schläger ein bisschen an die Wand gespielt, um einfach so ein bisschen das Handling von der Hand und vom Schläger zu üben. Und nachher auf dem Badmintonfeld wieder das Fahren. Das gibt wirklich so Fahrtechniken und die tut man eigentlich immer wieder verändern und verbessern. Also am Anfang fährt man einfach einigermaßen, dass man zum Ball ankommt und je länger, je mehr baut man dann so ein bisschen seine eigene Fahrtechnik ein. Und die ist auch recht individuell. Die muss man ein bisschen ausprobieren. Wie hebt man den Schläger? Wie nahe tut man das Griffrad eigentlich als normaler Rad an? Das ist sehr individuell. Spielt man mit oder ohne Händchen? Und das ist so ein bisschen noch etwas, was man entwickelt. Und es ist nachher eigentlich auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, immer so ein bisschen beides. Also wir haben sowohl Fahrtraining, aber auch Techniktraining so ein bisschen kombiniert natürlich auch.
Das klingt mega komplex und anspruchsvoll zum Lehren. Und trotzdem hast du es geschafft, dass du irgendwie schon nach zwei Jahren oder gut zwei Jahren an der Weltmeisterschaft zwei Medaillen geholt hast und nach vier Jahren Badminton bist du bei Bronze an den Paralympics. Wie macht man das so schnell?
Ja, das ist wirklich, das hätte ich selber nie gedacht. Ich glaube, Trainer und so eigentlich auch nicht. Aber was ich sicher haben dürfen, ist profitieren von den guten Strukturen, die das Team schon sich selber aufgebaut hat. Ich durfte einfach viel von den Besten lernen. Ich hatte sehr viele Trainings mit dem Luca, habe auch immer noch sehr viele Trainings mit ihm. Und er ist als Mann natürlich nochmal eine Stufe stärker als wir Frauen, gerade auch was Kraft anbelangt. Und je besser quasi die Sparringpartner sind, desto besser kannst du selber auch werden. Und da bin ich extrem dankbar, dass ich mit ihnen so viel trainieren kann, aber auch Trainer. Wenn ein Trainerteam immer ein bisschen mehr ausbaut, immer ein bisschen mehr verschiedene Trainer auch, die verschiedene Inputs geben. Und ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen sicher. Und ich glaube einfach wirklich die Strukturen, die sie schon hatten, dass ich sehr früh mit dem ganzen Kader trainieren durfte, dass sie mich auch früher schon an Turnier mitgenommen haben und an Kadertrainings. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum das so gut gelaufen ist.
Du hast deinen Trainer angesprochen. Ich habe ihn noch kontaktiert vorher, den Marc, und ihn gefragt eben auch, was deine Stärken sind, respektive was es aus seiner Sicht ausmacht, dass du so schnell die Fortschritte gemacht hast. Und er hat gesagt, dass du jemand bist, der neue Sachen mega schnell kann umsetzen kann und dann auch keine Angst hast, das einfach im Match auszuprobieren. Auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht im Training schon perfekt funktioniert hat, einfach mal probieren. Ist das mit dem Grund, warum es für dich so schnell vorwärts gegangen ist? Wie würdest du das beurteilen?
Das hat mir auch schon mal gesagt, dass ich schnell lehre und es schnell umsetzen kann. Für mich ist es vor allem so, ich lehre es einfach extrem gerne. Und ich lehre extrem gerne neue Sachen und habe dann auch immer meistens sehr viele Fragen dazu. Also es ist so ein bisschen wie, ich gehe in ein Training, ich lehre etwas Neues, nachher gehe ich heim und dann studiere ich auch schon mit dem Autofahren dann um, okay, wie könnte man das vielleicht noch ein bisschen verbessern oder versuche es ein bisschen, ja, mir noch ein bisschen bildlich vorzustellen und dann im nächsten Training ist mir vielleicht noch eine Frage in den Sinn gekommen zu diesem Thema Und dann versuchen wir das nochmal zu verbessern oder nochmal mehr umzusetzen. Und ich glaube, das ist einfach so das, dass immer weiterentwickeln an einem Schlag oder auch an der Fahrtechnik, wo wie hilft und wo ich einfach so unglaublich gerne mache.
Das passt gerade sehr gut zu etwas anderem, was der Marc auch noch erzählt hat. Und zwar hat er gesagt, du siehst unglaublich strukturiert und er weiß nicht, wie du das machst, aber du hast etwa 100 verschiedene Checklisten in deinem Kopf. Da frage ich mich, was steht denn auf diesen Checklisten oder was hat es mit diesen Checklisten ganz generell auf sich?
Also ich habe sehr auch akribische Vorbereitungen, sei es jetzt vor dem Wettkampf, aber auch so ein bisschen, was ich alles noch gerne würde machen oder ich gerne würde lernen, tun wir eigentlich immer so ein bisschen aufschreiben, wo sind wir technisch dran, an was schaffen wir, was schaffe ich aber auch in Kraft. Und dort schreibe ich mir sicher immer auf, also machen wir so ein bisschen Listen, okay, momentan schaffe ich an dem. Und es ist eigentlich im Badminton selten so, normalerweise bei Listen freut man sich immer, wenn man es abhöckeln kann. Und im Badminton ist es halt ein bisschen so, man kann eigentlich einen Schlag nie perfekt. Also man kann einen Schlag lernen, man lernt einen neuen Schlag, eine neue Technik, aber dass man es wirklich in Perfektion kann, das gibt es wie fast nicht, weil es ist immer... Du kannst es immer noch ein bisschen besser und du kannst den Ball immer noch näher an die Linie bringen und noch ein bisschen schneller oder noch ein bisschen flächer. Und das ist also der Reiz, den ich so gerne habe. Das ist wie, es ist nie, du kannst in dem Sinn nie, ich sage jetzt nicht genug gut, aber du kannst in dem Sinn immer weiter optimieren. Und das ist das, was ich extrem lässig finde, dass es wie keine Grenzen gibt dort. Und die Grenzen, wenn du denkst, okay, jetzt kannst du einigermaßen, dann geht die Grenze noch weiter nach oben, weil du dann sagst und der eigene Ehrgeiz auch kommt, okay, jetzt möchte ich es aber noch ein bisschen besser machen und noch ein bisschen neuer spielen und den Gegner noch ein bisschen mehr herausfordern.
Die strukturierten und die Checklisten, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, Marc Odermatt macht das offenbar auch. Er hat dann auch mal erzählt, aber für alles im Leben zieht sich es bei dir auch aus vom Sport aus. Also er braucht das auch sonst, um sein Leben organisieren und strukturieren. Wie machst du das?
Ja, das stimmt. Ja, ich habe sicher auch eine Checkliste, das ist im Privaten, einfach für Sachen, die ich machen muss oder noch erledigen sollte. Und der Sport nimmt halt sehr einen grossen Teil im Leben und ich glaube, es ist als Sportler wichtig, organisiert zu sein und eine Struktur zu haben. Auch wenn man gerade jetzt zum Beispiel, im Moment habe ich gerade trainingsfrei, dass ich einfach gleich so ein eine Tagesstruktur habe, was ich alles muss machen, was ich sollte machen, darf machen, dass ich das so wirklich aufschreiben kann und dann so ein bisschen mich an das halten. Das ist sicher, für mich persönlich geht es so sehr gut auf und ich kann so auch einige Termine zusammenbekommen und vielleicht eben auch mal noch die Freunde treffen oder so, wo sonst ein bisschen zu kurz kommt.
Jetzt hast du vorher auch angesprochen, dass du das ja als Profisportlerin machst, also Leistungssport, nichts anderes neben Badminton. Du hast die Spitzensport-RS gemacht und jetzt eben das quasi weitergezogen nachher, dass du voll auf Karte Sport setzt. Wie darf ich mir das vorstellen? Also weißt du, wie sieht dein Alltag so aus? Wie anspruchsvoll ist das im Parasport, dir quasi auch ein Vollzeitpensum als Profisportlerin können aufzubauen?
Ja, genau, du hast schon angesprochen. Der RS ist sicher sehr ein guter Weg gewesen, um diesen Weg zu gehen. Einfach weil es so ein smoother Einstieg war in Leistungssport, auch ohne Arbeiten. Weil in der RS haben alle nicht geschafft und das war so ein guter Übergang für das. Und dort habe ich mir sicher auch angefangen, die ganzen Strukturen aufzubauen. Wir haben nicht viele Trainer, die das profimässig Fulltime machen, sondern sind schon Berufstrainer, aber sie arbeiten meistens dann auch bei etwas anderes. Und das ist sicher die grösste Herausforderung bei uns, weil man immer darauf angewiesen ist, auf einen Sparringpartner, sei es jetzt ein Teamkollege oder auf einen Trainer. Das heisst, man kann sehr selten alleine trainieren. Also Kraft und Ausdauer natürlich schon, aber das Badminton an und für sich. Und dort war sicher so dann der grosse Schritt gewesen, die Struktur aufrechterhalten und die Struktur zu machen. Darum arbeitet man auch mit mehreren Trainern zusammen. Und es ist eigentlich so, dass ich wirklich jeden Tag Badminton trainiere, außer am Sonntag. Und dann kommt halt noch immer alternierend Kraft und Ausdauer und Athletik dazu. Und auch so ein bisschen Ernährungsberatung, die man hat, um das noch ein bisschen optimieren, wenn man in verschiedenen Ländern ist, was kann man wo, wie essen, dass es einem gut geht, dass man seine beste Leistung kann bringen. Genau, und natürlich noch Sportpsychologie, die auch entscheidend ist. Und so habe ich mir eigentlich eine gute Woche quasi so wie eine Arbeitswoche zusammengestellt, wo ich dann trainiere. Und dann immer so ein bisschen kurz vor dem Turnier tun wir das immer steigern. Dann ist einfach die Intensität mehr, es ist mehr, geht wieder mehr ins Spielerische, wo wir vorher mehr technisch und taktisch geschafft haben.
Du hast ja vorher gerade erzählt, dass du mit dem Rollstuhl, den du spielst, hat relativ wenig mit dem Rollstuhl vom Alltag zu tun. Jetzt hast du gerade auch ein bisschen das Leben angesprochen. Wenn du jetzt, du bist rund um die Welt ja im Einsatz. Logistisch ist das wahrscheinlich dann auch nicht ganz einfach. Oder? Ich nehme an, du bewältigst den Alltag in deinem normalen Rollstuhl und der andere der wird dann einfach mitgeschickt oder hergefahren. Oder wie läuft das ab?
Also ich trainiere ja nicht nur in Berhard, sondern auch an einem anderen Standort. Und dort ist auch so, wenn ich jetzt in der Schweiz umreise, einfach für Trainings an die verschiedenen Standorte, dann nehme ich ihn mit dem Auto, lade ihn einfach hinten rein, ich kann die Räder wegnehmen. Das ist kein Problem, da fahre ich einfach quasi mit diesen zwei Rollstühlen um. Und ja, Turnier, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, vor allem halt auch, weil der Sportrollstuhl sehr gross ist. Und es halt wenig darf kaputt gehen, weil wenn er im Flugzeug oder so bei so einem Band irgendwo einklemmt, das hat es auch schon gegeben, dann kann es gut sein, dass so ein Rohr sich verbiegt und dann ist es einfach nicht mehr brauchbar. Und so eine Herstellung von einem Stuhl geht relativ lang, also bis zu einem Jahr, es hat auch schon 1,5 Jahre gebraucht, so einen Stuhl zu machen und dann ist halt einfach so lange kein Stuhl oder kein auf dich angepasster Stuhl. Und dort habe ich jetzt so ein bisschen bastelt, das ist bei uns im Badminton noch viel, dass man so basteln, auch drücken lernen. Vom Stuhl ist zum Beispiel bei mir einfach ein alter Veloschlauch, der dann hinterher gebunden ist und noch ein bisschen mit der Isomatte polstert. Und auch so ein bisschen in diesem Stil habe ich dann so ein bisschen bastelt und ich habe jetzt eine riesige Kartonschachtel, dann die eigentlich abgeschnitten, das ist so ein bisschen der Boden. Und dann haben wir einen riesigen Überzug gemacht mit einer Plache, so einer Militärplache, wo er dann wie eingepackt wird. Und mit Tennisbällen schützt man die Narben, schützen, wo sonst die Räder ankommen. Dann tue ich eigentlich immer so einpacken und dann wie kommt das so mit auf Reisen eigentlich.
Sehr schön, das tut noch einige Herausforderungen. Was ich mir, was für viele Sportler oder Spitzensportler generell eine Herausforderung ist, ist halt irgendwo durch die Finanzierung von deiner Karriere. Und dann habe ich mich gefragt, ist das. Gehe ich davon aus, wird im Rollstuhlsport oder nicht generell anders sein? Also wie finanzierst du deine Karriere? Ist das irgendwie über Preisgeld? Ist das Sponsor? Ist das Verbandsunterstützung? Was ist so ein bisschen das, wie du es hinbekommst, dass du dich wirklich voll und ganz auf Sport kannst konzentrieren?
Ja, das ist bei uns sicher auch eine der grossen Challenges. Es gibt bei uns keine Preisgelder. Also wenn du eine EM- oder WM-Medaille gewinnst, bekommst du oder auch international, ist es so, dass wir wirklich nichts bekommen an Preisgeldern. Bin ich sehr darauf angewiesen, auf die Unterstützung vom Verband, aber auch vom Militär oder der Schweizer Sporthilfe, gleichzeitig aber auch sonstige Sponsoren oder Stiftungen, die da mithelfen, weil bei uns ist so, wir haben nicht so viele Turniere in dem Sinne das ganze Jahr, können da nicht gross auswählen, an welche das wir gehen, sondern einfach die es gibt, die müssen wir quasi gehen, weil die 6 besten zählen für die Weltrangliste oder eben auch für die ganzen Qualifikationen. Und weil Badminton sehr asiatisch dominiert ist, gibt es halt auch sehr viele Turniere außerhalb von Europa. Also wir haben vielleicht 2 Turniere im Jahr in Europa und alle anderen sind wirklich weit weg. Und gerade so eine Reise auf Australien oder Kanada, Thailand ist schon sehr teuer, genau. Und darum bin ich sicher auf das angewiesen, um das auf dem Niveau und Level dürfen können zu machen.
Ich würde zum Schluss gerne noch ein bisschen vorausschauen, dass wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hast vorhin gesagt, es ist trainingsfrei. Das heisst, wahrscheinlich auch nach dem Olympischen Spiel braucht es auch irgendwo eine Pause. Ich habe mich gefragt, wie schwierig ist es, neue Ziele zu finden? Weil irgendwo sind Paralympics etwas Größte, was du generell im Sport kannst machen. Und dann hast du dort ja auch schon jetzt im ersten Anlauf quasi eine Medaille geholt. Also, wo setzt man denn da die nächsten Ziele?
Ja, also, als ich mal mit dem Trainer zusammengekommen bin, recht am Anfang meiner Karriere, war das Ziel schon mal so LA. Vielleicht LA. Und jetzt schon dürfen in Paris mitspielen. Ist einfach am Anfang habe ich wirklich mir als Ziel gesetzt, du gehst einfach dort an, spielst dein beste Badminton und hast Freude. Aber um eine Medaille zu spielen, das ist wirklich eigentlich nie ein Thema gewesen. Dort bin ich auch nicht so ganz vorbereitet auf das. Und ich glaube, das ist schon das, was ich jetzt, wenn ich nochmal 4 Jahre mache und wenn ich nochmal schaffen würde und dürfte gehen, auf LA würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen besser auf das vorbereiten, auf den Moment, dass ich dürfte oder kann um Medaillen spielen. Wir haben immer alternierend all Jahr ein WM und ein EM. Jetzt nächstes ist die EM und das ist sicher so kurzfristig das nächste grosse Ziel. Und Anfang Oktober fange ich wieder an mit dem Trainingsbeginn, um dann mein Endejahr im Dezember noch ein Turnier in Bahrain, wo ich wieder spielen werde, weil das ist Level 1. Das ist bei uns nach EM, WM und Paralympics das höchste. Das werde ich sicher noch spielen und nachher Genau, fällt dann die Saisonplanung an fürs nächste Jahr.
Sehr gut, dann würde ich sagen, wünschen wir dir alles, alles Gute für das, was noch kommt in den nächsten Zielen. Und danke dir nochmal vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um da bei uns vorbeizukommen, über deine Karriere und auch über die sehr, sehr erfolgreichen Paralympics zu reden.
Merci vielmals, danke, dass ich dabei sein.
Ja, nach dem sehr spannenden Gespräch mit der einen Aargauer Paralympics-Medaillengewinnerin haben wir ja schon in der Einleitung gesagt, es gibt eine zweite. Und das führt uns doch gerade zu unserem News-Teil, der sich ja auch etabliert hat. Fabio, ich rede von der Nora Meister. Du kannst sicher ein bisschen mehr sagen, was sie denn geleistet hat in Paris. Ja.
Hey, sie hat mehrere Disziplinen geschwommen, ist da mehrmals im Finale gewesen. Eine Medaille hat es eine gegeben und das wie schon in Tokio vor 3 Jahren in ihrer Paradedisziplin über 400 Meter Crawl. Dort hat sie in Tokio noch Bronzemedaille gewonnen. Damals ist sie einen Platz weiter vorne gelandet in der Endabrechnung. Hat sie Silber geholt und das ist natürlich wieder eine grossartige Leistung, wo ihr da gelungen ist, wo wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich gratulieren zu diesem tollen Erfolg. Und es hätte fast noch eine weitere Medaille gegeben für den Aargau, und zwar in der Leichtathletik. Dort hat, Achtung jetzt, Patricia Eachus, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, ich weiß es leider nicht, wenn sie es hört, uns sehr gerne mal schnell eine Sprachnachricht schicken vielleicht oder so, schnell sagen, wie man ihren Nachnamen korrekt ausspricht. Aber natürlich trotzdem, auch wenn wir nicht wissen, wie man ihren Nachnamen korrekt ausspricht, die Leistung natürlich würdigen. Sie hat über 5000 Meter fast Bronzemedaille geholt. Am Schluss haben 24 Hundertstel gefehlt zu der nächsten Aargauer Paralympics-Medaille. Das ist natürlich aber auch eine grossartige Leistung und herzliche Gratulation zu dem vierten Platz.
Kommen wir zurück in die Schweiz. Und zwar läuft es da an einem Aargauer Team wunderbar. Ich rede vom HSC Sur Aarau. Handball. Die sind, stand jetzt bei der Aufnahme von diesem Podcast, Erste in der ACA, Tabellenführer. Und wer hätte das gedacht vor der Saison? Hat mir eigentlich gedacht, das wäre die nicht ganz einfach. Im letzten Jahr mit recht finanziellen Problemen sich umgeschlagen. Und dann das Budget um 250.000 müssen reduzieren. Heisst, es deutlich günstiges Team am Start, aber das brilliert jetzt so richtig. 3-mal gewonnen, 2 unentschieden, als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen. Also ich würde sagen, Traumstart, so darf es weitergehen.
Das klingt wirklich hervorragend. Das darf sehr, sehr gerne so weitergehen. Wir werden sicher auch im weiteren Verlauf des Podcasts wieder mal ein bisschen schauen, wie es denn im HSC Sur Aarau in dieser Nazia-Saison geht. Und wenn wir schon gerade bei erfolgreichen Aargauer sind, dann kommen wir nicht am Orientierungslauf vorbei, weil dort ist letztes Wochenende die Langdistanz-Schweizer Meisterschaft gewesen. Und dort haben gerade sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Goldmedaille ein Aargauer respektive eine Aargauerin geholt. Und zwar ist das bei den Frauen Zanna Hotz, die sich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihren ersten Elite-Schweizer Meistertitel hat können holen. Dann gratulieren wir sicher ganz herzlich. Und dann haben wir noch einen, der keine Ahnung, wie viele Schweizer Meistertitel schon geholt hat, aber er hat schon 8 Weltmeistertitel im Orientierungslauf, also wird es einen oder anderen Schweizer Meistertitel dabei haben. Die Rede ist natürlich von Matthias Kiburz. Er, der nach seinem Ausflug in Marathonsport, wo er ja an den Olympischen Spielen noch auch eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat, ist jetzt wieder zurück im OL und macht dort weiter, wo er aufgehört hat und gewinnt Gold an den Schweizer Meisterschaften über die Langdistanz.
Dann haben wir da bei uns im Podcast im zweiten Teil ja schon öfters mal über den Aargauer Regiofußball geredet. Heute haben wir ein anderes Thema, wo wir dann noch drauf kommen. Aber der Regiofußball soll trotzdem kurz ein Thema sein. Und zwar möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen für die Aargauer Zeitung. Wir verfolgen den Regiofußball noch intensiver als in der letzten und in der vergangenen Saison. Und lassen die Leute neu auch mit abstimmen, welcher Verein das doch auch mal in den Fokus geraten. Jede zweite Woche machen wir da dafür eine Online-Umfrage. Bisher gewonnen haben die FC Wettigen, der FC Seo und ganz aktuell der FC Brugg. Am nächsten Montag kann man dann wieder abstimmen. Wäre schön, wenn ihr auch dort mal reinklickt.
Sehr gut, machen wir doch das. Und dann habt ihr etwas zum Schreiben, das ist doch gut. So, und wir haben noch eine letzte Meldung, wo wir euch nicht vorenthalten wollen. Wir müssen aber dazu sagen, es ist Motorsport. Und das ist weder Martin noch meine Paradedisziplin. Wir haben gefunden, weil wir dort einen Aargauer gefunden haben, der so erfolgreich ist, dass wir euch das nicht vorenthalten wollen. Wir verzeihen uns aber, wenn wir da irgendwo einen kleinen Formfehler drin haben und vielleicht alles ganz korrekt wiedergeben. Es geht um, ich muss es nochmal nachschauen, was ich es richtig sage, die Schweizer Bergmeisterschaft. Hat nichts mit Klettern zu tun, hat nichts mit Wandern zu tun, sondern ist, wenn ich das richtig verstanden habe, möglichst schnell mit dem Rennwagen den Berg drauf fahren. Und dort haben wir einen Aargauer, der das extrem gut kann, nämlich der Robin Faustini aus Sur. Der hat nämlich alle 7 Rennen, die sie in dieser Schweizer Meisterschaftsrennserie oder eben korrekterweise in der Schweizer Bergmeisterschaft gegeben hat, hat er alle gewonnen. Und ja, da würden wir an dieser Stelle herzlich gratulieren zu dieser tollen Leistung. Und wie ich hier sehe, hat es auch auf den Plätzen 2 und 3 nochmal 2 Aargauer gegeben, die sich deklassiert haben. Das ist der Thomas Amweg und der Simon Hugentobler. Also es scheint so, als wären wir hier eine Grossmacht im Berg, der Bergmeisterschaft.
Ich möchte den Robin Faustini mal einladen, dass er uns mal erklärt, was er genau macht.
Eben das wäre doch mal etwas.
Oder klettern, sondern schnell sehr den Berg gut auffahren.
Hey, das wäre mal etwas für einen zweiten Teil. Zweiten Teil von einem Podcast machen wir mal etwas zu der Schweizer Bergmeisterschaft und so, wie man möglichst schnell mit dem Auto den Berg drauf kommt.
So, wie in der News schon gesagt, haben wir das mal wieder einen zweiten Teil. Und zwar steht ja gleich Sportforum Aargau an. Das ist jedes Jahr. Und Fabio, du bist da immer auch ein Stück weit beteiligt und kannst darum sicher viel mehr erzählen als ich. Ja, sag uns vielleicht als allererstes mal, wann ist denn wieder soweit?
24. Oktober, Donnerstag oben, ist es soweit. Und ja, im Tag in Wettigen, wie gehabt, könnt ihr euch ab sofort Tickets kaufen. Die sind online am einfachsten. Könnt ihr online bestellen auf www.sportforumargau.ch.
Es hat ja jedes Jahr ein Thema, das ein bisschen genauer durchleuchtet wird. Und dieses Jahr habe ich den Titel angeschaut und das klingt eigentlich spannend. Sport und Kreativität, weil man ja Kreativität vielleicht nicht immer, vielleicht ausser beim Kunstturnen oder so, als erstes gerade dran denkt, wenn es um Sport geht.
Genau, das ist ja so. Da ist ja mal ein Thema, das wir gefunden haben, das sicher etwas Spannendes dazu machen kann. Wir haben da sehr interessante Referentinnen und Referenten dabei, wie man es vom Sportforum kennt. Nicht nur Sportler oder Sportlerinnen, die etwas erzählen, sondern ganz bewusst auch Leute, die nicht aus der Sportszene kommen, die aber Parallelen probieren zu finden aus ihrem Bereich, wo sie daheim sind, zum Sport und jetzt in dem Fall eben zu Sport und Kreativität. Vielleicht kann ich euch die 4 Referenten kurz vorstellen. Einen müssen wir sicher nicht vorstellen, weil der ist schon bei uns im Podcast zu Gast gewesen und ist auch heute schon in den News vorgekommen, nämlich der Matthias Kiburz. Er wird über sein Olympia-Experiment quasi berichten. Er, der ja einen Sportartenwechsel gemacht hat, um so einen neuen Schwerpunkt oder neue Reize zu setzen in seiner Karriere, weg vom OL in Richtung Marathon. Und jetzt aber, wie wir es vorher gehört haben, in den News wieder zurück ist beim OL. Also er wird da so ein bisschen über seinen Sportartenwechsel berichten, wie das war. Und dann haben wir Isabelle Pulver. Sie ist eine Ultra-Cyclistin. Also sie fährt sehr, sehr lange Velorennen. Und zwar nicht einfach nur, dass sie dort teilnimmt, sondern sie gewinnt die am Rennen gerade. Also sie hat schon mal das Race Across America gewonnen. Das war letztes Jahr. Und aktuell ist sie auch Weltmeisterin über die Distanz. Und sie hat zwar dieses Jahr ein Rennen gewonnen, das 3600 Kilometer lang war. Und sie hat für das irgendwie 165 Stunden gebraucht, 29 Minuten und 14 Sekunden. Also was crazy schnell ist für die riesige Distanz. Und ja, auch sie wird erzählen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man so eine extreme Sportart macht, dass man dort durchaus ein oder andere Mal muss ein bisschen kreativ werden muss, um sich da wahrscheinlich auch überwinden, um immer noch weiterzufahren. Das ist zumindest meine Interpretation, was es dann wirklich ist, wird sie uns erzählen. Ja, und dann habe ich eben gesagt, es sind noch deren dabei, die nicht aus dem Sport kommen, die referieren am Sportforum. Und zwar ist das einerseits der Christoph Kuch, das ist ein Mentalmagier, und andererseits der Professor Dr. Markus Hengstschläger, das ist ein Genetiker aus Österreich, der uns besuchen wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir bei beiden noch nicht so wirklich vorstellen, wie sie aus ihren Bereichen irgendetwas zum Sport wollen sagen oder was sie da für Parallelen finden. Umso mehr gespannt bin ich, was sie denn uns zu erzählen haben am 24. Oktober.
Ja, ich auch, weil Mentaltraining, das ist ja so jetzt schon seit vielen Jahren kein Tabu mehr, sondern vielmehr, das macht man und das sehr erfolgreich. Jetzt im Schwingen haben wir den Fall von Samuel Giger, der zur Mentalhypnose geht. Dort hat man sich schon ein bisschen gefragt. Aber wenn man jetzt auch noch mit Mentalität und mental zaubern kann, dann ist natürlich, das muss ich eigentlich, keine Ahnung, das ist der Heilige Gral.
Kann man sagen, das ist ein neuer Olympiasieg, oder? Ja, wir könnten dann, weil wir haben den Olympiatag, wir können ja Chiara Leone fragen, die erfreulicherweise zugesagt hat, dass sie dem Olympiatag dabei ist, mal fragen, ob sie quasi den Mentalmagier schon in Anspruch genommen hat für ihren Olympiasieg. Wer weiß, weil sie ist ja sehr nervenstark unterwegs und mental eine Riesenleistung gebracht, dass sie den riesige Erfolge können feiern. Und damit wäre ich eigentlich schon beim letzten Teil, was es im Sportforum Aargau auch gibt. Also neben dem, dass es natürlich immer eben gute Referate gibt und die spannend sind, die so ein bisschen interessante Einblicke und Perspektiven geben, haben wir auch in dem Jahr wieder den Aargauer Sporttalk, haben wir dem mal gesagt. Einmal mehr. Und in dem Jahr haben wir es zum Olympiatalk umfunktioniert, weil wir so viele Aargauerinnen und Aargauer hatten, die an den Olympischen Spielen und auch an den Paralympics dabei waren, dass wir gefunden haben, wir unbedingt etwas zu dem Thema auch noch machen. Wie ich schon gesagt habe, hat eben erfreulicherweise Chiara Leone zugesagt. Die einzige Olympiasiegerin aus der Schweiz, die wir hatten dieses Jahr. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die zugesagt hat, die kommt. Dann ist auch die Laria Renkli, die ich jetzt nach dem heutigen Podcast nicht mehr vorstellen muss. Auch sie ist mit dabei. Und dann haben wir noch die Arlene Seitz, die Bahnradfahrerin aus dem Aargau, die in Paris doppelt im Einsatz gestanden ist. Unter anderem zusammen mit unserem letzten Podcast-Gast. Gast mit der Michelle Andres ist sie unterwegs in Paris und auch sie wird dabei sein und die drei werden von ihren Erlebnissen in Paris berichten und ja, ich glaube, das ist auch ein spannender Teil von dem Event, wo sich durchaus lohnt zum Vorbeikommen.
Lieben mir eigentlich nur noch zwei Fragen und zwar nimmst du das rosa-rote Sofa wieder mit, wo amigs auch der Sportgala steht und wie ich auf der Fotos gesehen habe, auch amigs beim Sportforum und zweite Frage, wo genau kann man die Tickets kaufen?
Yes, beides kann ich dir natürlich beantworten. Rosa-rote Sofa ist geplant im Moment, dass das auch wieder kommen wird. Wir haben noch nicht ganz alles finalisiert und alle Programmpunkte fixiert, aber Stand jetzt ist es auch wieder dort und man kann wieder vorbeikommen, um auf das Sofa sitzen und ein Foto zu machen. Könnt ihr bei mir vorbeikommen, die werde ich dann wieder machen, die Bilder. Von dem her freue ich mich dann möglichst viel oder hoffe möglichst viel von denen, die jetzt zulassen, dass ich die dann auch sehe am 24. Oktober. Und um deine zweite Frage beantworten, Tickets am einfachsten, einfach www.sportforumargau.ch und dann ist das eigentlich etwa der oberste Link auf der Seite, den ihr findet. Heisst Tickets kaufen oder jetzt Tickets sichern oder was auch immer, was wir geschrieben haben, aber auf jeden Fall Tickets und wenn ihr das findet, draufklicken und bestellen.
Sehr schön. Dann kannst du das nächste Mal erzählen, was so magisch ist an dem Mentaltrainer.
Sehr gut, oder nur besser, ich komme einfach vorbei und höre es selber, weil nachher erzählen kann man natürlich machen, aber aus erster Hand erfahren passt doch besser. Yes, so, danke mal fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im Oktober, wahrscheinlich gegen Ende und dann wieder auch mit einem spannenden Gast. Wer, wissen wir noch nicht. Wenn ihr also Vorschläge habt, ihr dürft gerne euch Inputs liefern, am einfachsten per Mail, redaktion@argausport.ch. Und ansonsten dürft ihr gerne unseren Podcast bewerten oder uns Kommentar schicken oder einfach die Folge teilen. Es freut uns alles.
Aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.